Friedrich Adenau, was verbindest du mit dem Begriff Kollektiv?
Ich glaube, vor allem interessiert mich das Kollektiv, wie es historisch gewachsen ist.
Univers Privat, der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Assistenzkuratorin Sophia Nava im Gespräch mit Gästen.
Du bist der diesjährige Preisträger des Kunstpreises des Bündner Kunstvereins. Mit diesem Preis ist auch eine Ausstellung bei uns im Bündner Kunstmuseum verbunden, im Labor, in unserer kleinen Kunsthalle. Und du hast dich dazu entschieden, diesen Raum, dieses Labor zu benutzen, um etwas zu schaffen, was du vorher noch nicht gemacht hast. Eine Installation, die ausschließlich oder fast ausschließlich aus handgeschlagenem Holz besteht, aus Eschenholz. Und es ist eine Installation, die mit ganz unterschiedlichen Wahrnehmungszuständen, Wahrnehmungsebenen und Mechanismen arbeitet. Du hast dich für ein sehr archaisches Material entschieden und verbindest dies mit zeitgenössischen Themen. Vielleicht bleiben wir gerade bei der Installation und bei der Ausstellung. Die Ausstellung beginnt nämlich nicht erst im Raum, sondern eigentlich schon beim Betreten des Raumes, vor dem Betreten des Raumes. Das Erste, was man von der Ausstellung mitbekommt, ist ein Ton oder eine Tonspur, die schon beginnt, wenn man sich die Treppe herauf bewegt, aus dem Lift tritt in diesen ersten Stock. Kannst du mal beschreiben, wie sich diese Installation einem präsentiert, obwohl man noch gar nichts sieht?
Wie du bereits gesagt hast, beginnt die Installation eigentlich schon im Treppenhaus. Man hört wie die Soundinstallation und kommt dann zuerst in den Vorraum, da ich nur da ist, um den Ausstellungsraum zu betreten. Und da ich mich dazu entschieden habe, wie vor dem Eingang eine Wand einzubauen, sieht man wenig den Raum, sondern man hört erst einmal diese Klänge, die eigentlich aus dem Prozess des Zuhauens von der Installation einen klanglichen Raum bietet, der einen durch die Installation begleitet. Und dazu findet man wie noch einen Text, der so aussieht, wie wenn es der Saaltext wäre, aber es eine wie eine Kurzgeschichte oder ein kurzes Märchen aus der Sicht eines Stieres oder aus der Sicht eines Esels über die Entwicklungen im Tal.
Genau, es geht nämlich um ein Tal in den Bergen, ein fiktives Tal, das aber historische Referenzen bietet an die Landschaft des Kantons Graubünden und vielleicht noch genauer an den Kanton oder an Gebiete im Kanton Wallis, wenn es nämlich um diese Wasserleitungen geht. Und die sieht man dann erst, wenn man den Raum betritt. Also die Installation, die sich hinter dieser Wand verbirgt, die nicht sichtbar ist im ersten Moment, besteht aus, wie gesagt, Eschenholz. Es sind vier Leitungen, die in eine Richtung zeigen. Und sich dann das Wasser dann in eine Richtung bringen, nämlich auf eine Stahlwanne hin, wo sich das Wasser sammelt. Die historische Referenz dafür hast du im Kanton Wallis gefunden. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr zu diesem Konzept dieser Wasserleitungen, wie sie entstanden sind und was dich daran auch künstlerisch interessiert hat, erzählen.
Ich bin auf diese Wanne gekommen, als ich in einer Recherche an das Thema am Ende gestoßen bin. Und das beschreibt eigentlich, wie so historisch gewachsene Kooperation von Bauern, also in diesem Fall von Bauern, die das Wasser in den Bergen gesammelt haben, um in den Tälern die Felder zu bewässern, die eher trocken waren. Und was mich fast am meisten daran interessiert hat, ist, dass es weder privat noch staatlich ist, sondern wie so ein dritter Weg, der historisch gewachsen ist und den man irgendwie so in vielleicht im Sozialismus wiederfindet, es dies aber wie schon seit Jahrhunderten gibt auf der ganzen Welt. Und über diese Wohnen im Wallis bin ich dann auch auf Elinor Ostrom gestoßen, die einen Nobelpreis gewonnen hat für das Buch Governing the Commons, wo sie genau diese Kooperationen eigentlich auf der ganzen Welt untersucht und sieht und oder wie herausgefunden hat, was es braucht dafür, dass sie funktionieren.
Genau, also Elinor Ostrom ist war eine Professorin für Politikwissenschaft, die 2009 als erste Frau den Alfred Nobel Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften gewonnen hat oder ihr zugesprochen wurde. 1990 ist genau dieses Buch erschienen, Governing the Commons, The Evolution of Institutions for Collective Action. Auf Deutsch die Verfassung der Allmende jenseits von Staat und Markt. Das ist das, was du beschrieben hast. Die Allmende als dritter Weg, der sehr unterschiedlich aussehen kann. Sie untersucht in dieser Studie verschiedene Gemeinschaften, die sich kollektiv organisieren, um Ressourcen zu verwalten, an unterschiedlichen Orten auf der Welt. Und einer dieser Orte ist Törbel im Kanton Wallis, wo seit mehreren Generationen dieses System der Commons existiert, um die Wasserverteilung zu regulieren unter den Bauern. Und diese Wasserleitungen sind nicht einem Staat oder einer Firma zugehören, sondern eben dieser Alment oder dieser Geteilschaft, wie diese Verwaltungsorganisation heißt. Das bedeutet, diejenigen, die Teil dieser Gemeinschaft sind, haben Anspruch auf Wasser, können dieses Wasser benutzen. Sie sind aber auch dafür verantwortlich, dass diese Leitungen instand gehalten werden und teilen sich diese Verantwortung für diese Infrastruktur, um eben in diesen sehr trockenen Gebieten auf Wasser zugreifen zu können, was die Lebensgrundlage ist für die meisten Bauern in diesen Tälern. Es gibt ja diesen Begriff der Tragedy of the Commons. Elinor Ostrom hat sich da abgearbeitet an einem Thema aus der Wirtschaft, die sehr viele Bauern und geografische Gebiete betrifft. Dieses Problem hat sie nicht als erste behandelt. Es gab vorher schon Personen, die sich damit auseinandergesetzt haben. Und in diesem Zusammenhang ist eben dieser Text, oder kurz vorangehend ist dieser Text, The Tragedy of the Commons, erschienen 1968 von einem Mikrobiologen und Ökologen Garrett Hardin. Und da wird ja diese Commons-Idee so ein bisschen als gescheitert eingestuft. Mhm. Was ist da der Unterschied oder wie wird das gewertet jetzt bei Elinor Ostrom und vielleicht vorangegangenen Theorien?
Also ich habe das wie so ein bisschen so gelesen oder wollte das vielleicht auch so lesen, dass Elinor Ostroms Buch eigentlich wie eine Antwort ist auf Garrett Hardin, weil Garrett Hardin das eigentlich so sehr schwarz gemalt hat und dass wir auch so ein bisschen so eine Rechtfertigung war für die Privatisierungswellen, die zum Beispiel in England eigentlich einen Großteil der Allmende aufgelöst hat. Und zwar halt wie, wenn etwas allen gehört und alle für sich immer am meisten wollen. Also wenn man jetzt eine Allmende mit Kühen
zum Beispiel oder im Wasser Beispiel. Oder einen Teich mit Fischen kann man sich vorstellen, so als
genau,
Bild.
Das Das hat wie so diese Idee, wenn etwas allen gehört, dann wollen alle so viel davon wie möglich für sich, also sehr egoistisch. Und ich finde es schön, dass Elinor mit ihrem Buch wie aufgezeigt hat, hey, das muss wie nicht passieren. Es gibt wie klare Beispiele und historische Beispiele, die einfach wie funktionieren und es vielleicht so ein bisschen ein Gegenentwurf ist von dem, von dem Gedanken, dass der Mensch wie sehr egoistisch ist und immer zuerst auf sich schaut, sondern dass wenn er wie ein Teil einer Gemeinschaft ist und sich auch so versteht und dass es wie halt nicht niemandem gehört, sondern wie allen gehört. Und das fand ich vor allem sehr schön daran und auch das als Antwort auf Garrett Hardins Text zu verstehen.
Das Grundproblem ist ja dann eigentlich auch ein Nachhaltigkeitsproblem. Also wenn eine Person aus dieser Gemeinschaft möglichst viel für sich beansprucht, besteht ja auch die Gefahr, dass die Ressource dann irgendwann zur Neige geht, also dass dann auch nichts mehr vorhanden ist für kommende Generationen. Und da springt dann eigentlich auch dieser Commons-Gedanke ein, indem man sagt, man möchte auch möglichst, also nicht nur für möglichst alle, die Teil dieser Gemeinschaft sind, sondern auch für kommende Generationen sicherstellen, dass die immer noch genug Wasser haben, um dann ihre Kühe weiden zu lassen, um dann Landwirtschaft oder Viehwirtschaft betreiben zu können. Also es gibt ja auch diesen Aspekt, dieser Staffelstabübergabe und dieses möglichst langfristigen Vorhandenseins auch von dieser Ressource. Das ist sozusagen die theoretische Herangehensweise oder das, was deine Recherche hervorgebracht hat. Du hast wirklich sehr intensiv recherchiert. Das ist auch nicht das erste Mal, dass du so arbeitest, dass du dich sehr stark in ein Thema einliest und auch sehr stark historisch aufarbeitest, wie ein System, in diesem Fall sind das jetzt diese Wasserleitungen, die im Übrigen ja auch nicht mehr alle heute in Gebrauch sind, aber wie dieses System gewachsen ist und auch wie das stellvertretend für unsere Gesellschaft auch ein Symbolbild sein kann oder was das vielleicht auch für ein Denkmodell sein kann. Der Text von Elinor Ostrom ist schon relativ alt, also 1990, oder relativ alt, aber jetzt doch gut 35-jährig. Was hat das für dich mit der Gegenwart zu tun oder wie beziehst du das auf die Gegenwart? Und da steckt natürlich auch die Frage drin, was das mit deiner Arbeit zu tun hat und der Ausstellung.
Ich glaube, darauf gibt es wie zwei Antworten. Und die erste ist so, würde ich mal sagen, hat sehr viel mit meinen Lebensumständen zu tun. Und zwar bin ich nach 10 Jahren in einem urbanen Umfeld wie zurückgekommen, da wo ich her bin, eigentlich in Graubünden. Und da ist mir wie aufgefallen, es gibt wie einerseits, reden alle davon, dass die Dörfer wie aussterben und es gibt wie nicht mehr so den Zusammenhalt. Alle sind für sich, die Restaurants schließen alle und irgendwie ist das etwas, was man wie hört, wenn man mit den Menschen spricht. Und ich habe wie auch das Gefühl, dass sehr viel von diesem Zusammenhalt damit zu tun hatte, dass man halt einfach sehr viel so geregelt hat wie in so Almenden oder in so Geteilschaften. Das finde ich eigentlich ein schönes Wort. Ich glaube, dass ein Teil, was den Menschen fehlt in diesen Dörfern, ist, dass es wie nicht mehr etwas gibt, worum sie sich gemeinsam kümmern. Und das war jahrhundertelang so das Alpwesen, man half sich beim Häuserbauen. Ich möchte das alles jetzt auch nicht romantisieren, aber das war so wie der eine Weg. Und das andere große Thema von meiner Ausstellung ist eigentlich so die Untersuchung der Privatisierung des Internets. Und zwar hat das so ein bisschen in meinem Geburtsjahr angefangen. 1996 ging Mark Andreessen das erste Mal an die Börse mit einer Firma, die der erste Browser war. Und er ist mit Mitte 20 von einem Tag auf den anderen irgendwie Multimillionär geworden. Und das wird wie so gesehen, also der Anfang vom Privatisierungsprozess im Internet. Und jetzt 29 Jahre nach dieser Privatisierung oder anfänglichen Privatisierung im 96 ist die Situation so, dass die sozialen Medien eigentlich zwischen ein paar großen Monopolen aufgeteilt ist, die ich jetzt auch gar nicht benennen muss. Und so in meiner Kindheit oder auch in den Anfängen, wie ich das mitbekommen habe, oder ich sage jetzt mal meinen Anfängen, war wie doch noch genug Anfang, also genug am Anfang von so, man hat einen Homecomputer daheim und man hat Zugang und es ist so diese Aufbruchsstimmung, die Demokratisierung von Wissen, dann Ideen wie Wikipedia und irgendwie war das wie mal so ein sehr schöner Gedanke. Und wenn man jetzt so auf diese sozialen Medien, wo wir wie regelrecht an den Bildschirmen kleben und es halt auch auf Algorithmen aufgebaut sind, die genau dafür gemacht sind, dass wir halt so lange wie möglich dran kleben und es dann aber immer so heißt, ah, ich verbringe zu viel Zeit dran, es ist mein Problem. Aber eigentlich ist es wie nicht ein individuelles Problem, so wie ich das sehe, sondern es ist wie ein Problem, dass man das eigentlich regulieren müsste. Und so ein bisschen von dem Gedanken aus hat so wie meine Recherche angefangen.
Kann man denn, wenn man jetzt an das Kommen oder die Allmend bei Elinor Ostrom denkt, also diesen gemeinsam genutzten und gemeinsam verwalteten Raum, könnte man sagen, das Internet war auch mal ein solcher gemeinsamer, geteilter Raum?
Also Elinor Ostrom beschreibt halt, wie das dieser gemeinsam genutzte Raum dann funktioniert, wenn er in einem kleinen Rahmen, in Anführungszeichen, funktioniert. Und das Internet ist ja ein sehr großer, gemeinschaftlich genutzter Raum. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass man das so eins zu eins irgendwie übernehmen kann. Aber mir gefiel einfach irgendwie der Gedanken, dass eigentlich das Internet auch wie auch so eine, so die Swonen oder Allmende sind. Jeder, der das benutzt, hat Einfluss darauf oder kann wie ein Teil dazu beitragen und es wurde dann wie privatisiert, eigentlich wie so viele Allmende privatisiert wurden.
Also das Nutzen und Sorge dafür tragen Hand in Hand gehen, wenn man diese Infrastruktur nutzt, dann ist man ja auch verpflichtet, gewisse Regeln einzuhalten zum Beispiel. Also das sagt Elinor Ostrom auch ganz klar, dass es A, im Kleinen funktioniert und B, eben diese Regeln auch sehr klar sein müssen und sich alle daran halten müssen, die Teil dieser Gemeinschaft sind. Was ich wirklich sehr interessant finde, ist, wie du diese beiden Systeme jetzt nicht eins zu eins parallelisierst, aber wie du doch aufzeigst, dass es gewisse Gemeinsamkeiten oder Anknüpfungspunkte gibt. Und dass du eigentlich über diese historisch gewachsenen Swonen, diese Wasserleitungen nennt man im Wallis, nennt man sie Swonen oder Biss oder Bissen. Und dass du darüber, also über dieses historische System in deine Gegenwart kommst und versuchst, Dinge, die in der Gegenwart passieren, zu beschreiben. Vielleicht kann man das so neutral formulieren.
Ja.
Und ja nicht Antworten lieferst und auch nicht voraussetzt, dass man genau diese Haltung einnehmen muss. Aber es ist, wie du auch sehr schön beschrieben hast, es ist eine Erfahrung, die wir in der Gegenwart machen, die alle von uns machen. Es sind, glaube ich, mittlerweile über 5 Milliarden Menschen, die das Internet nutzen. Wie viele soziale Medien nutzen, dazu habe ich jetzt gerade keine aktuellen Zahlen gefunden. Aber trotzdem kann man sich vorstellen, das werden relativ viele sein. Das ist eine Mehrheit der auf dieser Welt lebenden Menschen. Und deswegen kann man ja schon davon sprechen, dass das wahrscheinlich eine Erfahrung ist, die sehr viele von uns schon mal gemacht haben. Auch in dieser sogenannten Aufmerksamkeitsökonomie drin sich zurechtfinden. Aber im ersten Moment ist das ja auch ein Ohnmachtsgefühl. Also man hat das Gefühl, man kommt aus diesem System nicht heraus. Und diese Parallelität oder diese Anknüpfung findet man in dieser Installation, findet man in dieser Arbeit und kann man dann eigentlich auch auf seine eigene Erfahrung in der Welt beziehen. Die Installation oder die Ausstellung, die funktioniert ja auch sehr stark über Momente, in denen Wahrnehmung verfremdet oder beeinflusst wird. Vielleicht kannst du darauf noch eingehen, weil du ja dann nicht nur in diesen Mechanismen versuchst, Erfahrungen zu beschreiben, sondern auch aktiv eingreifst in die Wahrnehmung der Besuchenden.
Ich habe das Gefühl, durch diese Aufmerksamkeitsökonomie, die du beschrieben hast, und die daraus resultierenden Echo Chambers, oder das halt, damit man so lange wie möglich festgeklebt wird an diesen Geräten, sieht man halt vor allem Dinge, die auf einen zugeschnitten sind, die die eigene Meinung reproduzieren oder die irgendwie eine Gegenseite zeigt, die einen sehr wütend macht. Die Realität, die wir eigentlich alle gemeinsam teilen, geht wie ein bisschen verloren, weil sobald man aus der Schule ist, wie nicht mehr die gleichen Informationen hat, dann entstehen wie so Parallelgesellschaften.
Oder parallele Wahrnehmungen vielleicht kann man in einem ersten Schritt
ja. Ja, Gesellschaften ist vielleicht ein bisschen weit gesagt. In dem Vorraum, also es gibt zwei Eingangsbereiche Und dort sind wie Attrappen vom Saalblatt. Es gibt eine Veränderung in dem Tal und es sind wie so zwei verschiedene Sichten darauf vielleicht. Und es ist wie so gestaltet wie das Saalblatt vom Bündner Kunstmuseum.
Das Saalblatt, das üblicherweise würde man darin eine Erklärung oder eine Begleitung durch die Ausstellung erwarten.
Genau.
Das ist aber eine Begleitung der besonderen Art in dem Fall.
Die Idee mit den zwei verschiedenen Saaltexten war eigentlich, dass man zwei unterschiedliche Perspektiven auf das Gleiche hat, dass dann erst nachdem man die Installation gesehen hat und das tatsächliche Saalblatt findet und liest, dann wie merkt, okay, man hätte wie zwei verschiedene Erfahrungen machen können.
Also es ist eigentlich auch eine Art Versuchsanordnung, durch die du die Besuchenden durchleiten möchtest.
Ja, also so die Idee mit dem, wie ich das Ganze aufgebaut habe und mit dem klaren Weg und mit der Wand und dem Gang, das entsteht, das ist auch so ein bisschen an so Verhaltensforschung angelehnt. Und ich habe gerade erst vorhin, als du vom Labor gesprochen hast, gecheckt, dass es ja auch so heißt.
Genau, also ein Ort, an dem Experimente stattfinden. Und in diesem Fall ist es jetzt eigentlich ein doppeltes Experiment. Es ist eine experimentelle, installative, künstlerische Herangehensweise, aber es ist auch ein Experiment für die eigene Wahrnehmung oder der eigenen Wahrnehmung, der man sich unterziehen kann. Der Unterschied ist, es wird nicht ausgewertet und es wird auch nicht getrackt, aber die Ausstellung operiert, kann man vielleicht sagen, mit Mechanismen aus diesem Setting. Und es, wie du auch sagst, ist eine sehr klar vorgegebene Leitplanke, der entlang man sich bewegen darf. Und da gibt es ja auch wieder Anlehnungen an das, was man dann im Raum sieht. Also dieses Leitungssystem, das eigentlich Wasser leitet, kennt zwar Abzweigungen, aber wenn man mal eine Abzweigung genommen hat, also wenn das Wasser mal in eine Richtung fließt, dann ist es schwierig, auf eine andere Spur wieder rüberzukommen. Und das ist ja auch so ein Sinnbild eigentlich dafür, was du vorhin Echo Chambers genannt hast oder umgekehrt formuliert, eben, dass die gemeinsam erlebte Realität eigentlich nicht mehr existiert oder nur noch in sehr, sehr kleinen Bereichen und dadurch auch die Grundlage dafür, was man zur Gesellschaft beitragen möchte und wie man sich die Gesellschaft vorstellt, auch sehr unterschiedliche Erwartungen hervorrufen kann. Das Kollektiv oder die Gemeinschaft ist hier Thema und du hast das jetzt, oder wir haben schon sehr viel darüber gesprochen. Das ist aber auch etwas, was dich in anderen Arbeiten oder in deiner Arbeit grundsätzlich sehr bewegt, scheint mir, und etwas, was dich antreibt. Also wie entsteht eine Gesellschaft? Wie organisiert sie sich? Wie baut sie? Da erinnern wir uns vielleicht auch an deine Arbeit, das Dach über dem Kopf, die im letzten Jahr an der Jahresausstellung zu sehen war. Hast du ein Gipshaus gebaut und darin war eine Videoinstallation zu sehen, in der du ein Haus baust auf einer Straßenkreuzung. In Buenos Aires war das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Und da ging es ja auch darum, wie funktioniert eine, also du hast da in einem kleinen, an einem kleinen Ort, auf einer kleinen Fläche eigentlich ein Beispiel behandelt, das dann aber stellvertretend für eine ganze Gesellschaft funktionieren kann. Kannst du darauf vielleicht noch eingehen? Was interessiert dich an der Gemeinschaft? Oder wie entscheidest du auch, wie du diese Situationen herauspickst, die du dann in deinen Arbeiten besprichst?
Ich glaube, man kann das darauf zurückführen, dass ich eigentlich immer schon ziemlich fest daran interessiert war, zu verstehen, wie irgendwas funktioniert. Oder irgendwie so versuchen herauszufinden, wie irgendwas funktioniert. Oder auch irgendwie sich mit Geschichte auseinanderzusetzen, mit der Antike, aber auch mit ganz unterschiedlichen Themen. Was ich jetzt so für mich in den letzten Jahren herausgestellt habe, ist, dass es, glaube ich, sehr fest damit zu tun hat, wo ich gerade bin geografisch und was ich gerade so für ein Umfeld habe, was die Leute um mich herum beschäftigt. Und jetzt bei der vorhin angesprochenen Arbeit, das Dach über dem Kopf, habe ich einen Freund von mir besucht in Buenos Aires für 5 Wochen. Und es war die ersten Monate nach Milleis Regierungsantritt. Bei Millet geht es darum, den Staat auf das absolute Minimum zu reduzieren. Und ich habe dann mit meinem Freund und seinem Umfeld irgendwie viel Zeit verbracht. Und für sie war das wirklich so, dass irgendwie die Mieten und alles immer teurer wurde und aber der Pesos immer eigentlich gleich viel Wert hatte. Und dass sich viele wirklich darum Sorgen gemacht haben, wie sie überhaupt in den nächsten Monaten ihre Wohnung behalten können. Und dann war das halt viel Thema und was irgendwie der ganze Ausverkauf von Häusern und alten Theatern, die dem Staat eigentlich gehört haben und wie das wie so unwiederbringlich wegfällt. Und ich war wie dort und ich hatte keine Werkstatt und ich war wie viel unterwegs. Und ihre Baustellen, Absperrungen sind wie so fixe Elemente. Und jetzt genau wie ich darauf gekommen bin, kann ich nicht mehr sagen. Aber irgendwann habe ich herausgefunden, dass man ziemlich einfach mit Kabelbindern eigentlich ein Haus bauen kann daraus.
Aus diesen Baustellenabsperrungen? Mhm. Also ein Material, das dir im Alltag begegnet ist, das du gesehen hast und offenbar mit einem Thema in Verbindung gebracht hast, das dich extrem bewegt hat zu dem Zeitpunkt, dass du mit Materialien arbeitest, die dir so zukommen. Das ist ja etwas, was dich auch auszeichnet oder deine Praxis auszeichnet. Du hast mir auch mal gesagt, du hast mal aus einer Notwendigkeit heraus immer mit Materialien gearbeitet, die du gerade in die Finger bekommen hast. Das hat sich jetzt aber eigentlich durchgezogen, auch bis in die Installation, die wir jetzt im Bündner Kunstmuseum sehen. Also das Material ist etwas, was du findest, aber auch sehr bewusst auswählst und das immer auch eine Geschichte mit sich bringt. In diesem Fall ist das jetzt Eschenholz. Kannst du zu der Geschichte des Eschenholzes vielleicht noch etwas sagen, warum dir das als Material auch so wichtig war jetzt für diese Installation?
Ich glaube, das mit dem Eschenholz ist ein gutes Beispiel, weil in den Wäldern um Ilanz, wo meine Mutter wohnt, war ich unterwegs und es fiel mir wie auf, dass extrem viele Bäume gerodet wurden und einfach da lagen. Und dann habe ich eine Säge geholt und mir ein Stück davon abgesägt und mit nach Hause genommen. Und ich wollte wie einfach herausfinden, wieso so viel Holz gefällt wurde und einfach liegen geblieben ist. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass es Eschenholz ist und dass die Esche eigentlich von einem Pilz befallen ist, der aus dem asiatischen Raum kommt. Und die Zahlen bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, aber ich glaube, so über 90% unserer Eschen daran sterben werden. Und es ganz wenige gibt, die eine Resistenz haben und die wird sich dann wieder ausbreiten. Und ich meine, jetzt habe ich das Gefühl, spürt man auch immer mehr so Einflüsse vom Klimawandel. Aber das war für mich wie so das erste Mal, dass ich so eine, ja, als ich das wie so bewusst wahrgenommen habe. Oder auch so die Globalisierung, dass wie so halt der Pilz von so weit herkommt und jetzt wie so in meinem Tal auch Einfluss nimmt, dass ich auch sehen kann und nicht nur darüber lese. Das ist schon ein paar Jahre her und ich habe dann auch aus Notwendigkeit, weil ich keine Maschinen hatte und weil ich keinen Zugang zu einer Werkstatt hatte, wieso dann, okay, vielleicht kann man so Handwerkzeug, das findet man irgendwie im Secondhand oder kann man irgendwie noch alte Verwandte fragen. Und deswegen bin ich eigentlich so auch ein bisschen zu dem Handwerk gekommen, so im traditionellen Sinn. Und habe mich für diese Ausstellung dann ziemlich lange gefragt, was möchte ich machen, mit was möchte ich arbeiten. Aber irgendwann war es wie klar, dass das jetzt vielleicht wieso eigentlich diese Notwendigkeit von dem Handwerk, aber auch von dem Material her, jetzt wie noch so groß wie möglich mache und dass dann vielleicht auch dann Zeit ist für was anderes.
Vielleicht ist das gerade ein guter Schlusspunkt, wenn dann Zeit ist für was anderes. Wir sind gespannt, was noch kommt und ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch, Friedrich Adenauer.
Auch vielen Dank meinerseits.
Univers Privat. Der Podcast des Bündner Kunstmuseums. Mehr zur Ausstellung auf bündner-kunstmuseum.ch.